Wir hatten das fast geschafft, den ersten Tag Frostcon, und ich freue mich, dass ihr hier seid, um über diesen Thema zu hören. Ich wollte heute ein bisschen ein Teil von der Erfahrung, den ich als Programmierer in der Sprache R weiterzugeben. Vor allem mache ich heute eine Aufzählung von Tools, die man auch sehr zu nutzen hat in diesem Abenteuer, wenn man sich es traut, auch näher ein Paket zu programmieren. So, ich stelle mich auch kurz vor. Mein Name ist Miguel Alvarez, Miguel für euch, und ich bin von Ausbildung her Geobotaniker, Agrarwissenschaftler auch und Vegetationsökologist. Ich habe aber auch in verschiedenen Bereichen in Bezug auf Kartografie. Und durch meine Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter in verschiedenen Institutionen hatte ich ja viel mit den statistischen Auswertungen von Daten, aber auch mit Datenmanagement im Kontext von Forschungsprojekten. Ich hatte auch einen kurzen Inkursion in das Thema KI vor ein paar Jahren, und ich arbeite sehr intensiv auch mit GIS, mit geografischen Informationssystemen. So, ich nutze auch die Gelegenheit, hier ein bisschen Werbung zu machen, weil ich auch als Dozent bei der VHS in Bonn eintrete, und da organisiere ich in den letzten Jahren fast in jedem Semester ein Einstiegskurs für die Leute, die vielleicht noch nicht mit R programmiert haben, aber das benötigen. Vielleicht gibt es jemanden, der auch die Grundlagen von R erfischen möchte. Oder wenn ihr irgendwo hört von jemandem, der Interesse hätte, sich auch ein bisschen von den Kenntnissen mit den Arbeiten mit R einzueignen, bitte gibt ihr das weiter. So, am 2. September fängt der nächste Kurs bei uns. Und das ist so ein, wir haben 8 Tage, also 3 Lehrstunden pro Abend. Und es ist ein Kurs, der fängt mit den ganz tiefen Grundlagen von R. Also das ist vor allem geeignet für Leute, die noch nie Erfahrung mit R gemacht hatten. So. Ich weiß nicht von euch, wer hat schon mit R programmiert? Könntet ihr Hand heben? Schon einige Leute, so schön. ich hatte für alle so eine kurze Erwähnung über die Grundlagen oder was R ist im Allgemeinen. Also R ist eine statistische Programmiersprache. Und diese Sprache fokussiert vor allem auf die Arbeit mit Statistik und Mathematik, aber auch gleichzeitig hat einen Schwerpunkt in der Visualisierung von Daten und ist deswegen eine sehr populäre Sprache bei Wissenschaftlern. R ist auch eine Interface in dem Fall von das operative System Windows. Da hat man auch ein Fenster, aber in der Regel kommuniziert man mit der sogenannten Konsole. In Linux und macOS öffnet man R durch den Terminal. Wenn man mit R arbeitet, ist man in einer REPL-Umgebung, so eine interaktive Umgebung, in der man so linienweise oder befehlweise also Befehle schickt an die Konsole und man direkt die Antwort bekommt. So baut man eine sogenannte Sitzung in R. Was natürlich auch ein Vorteil von der Nutzung von R als Programmiersprache oder statistisches Werkzeug hat, ist, dass es ist Open Source. Das heißt, man kann auch eigenen Routinen in R bauen und es ist kostenlos, es ist ein Freeware. So sehen die Befehle so in einer R-Konsole. Also hier habe ich so ein paar Beispiele, wie man zum Beispiel mathematische Berechnungen macht. Das ist, ich glaube, selbstverständlich. Also es ist nicht so kompliziert. Man bekommt ja auch, wie gesagt, automatisch in der Konsole die Antwort von dieser Berechnung. Man hat aber auch Funktionen, die so ein bisschen eine statistische Report, so wie in dem Fall von Summary, hier angewandt auf eine Variable, wo es mehrere Zahlen gibt mit den entsprechenden Parametern, statistischen Parametern hier. Oder man hat auch man kann auch noch komplexeren mathematischen Berechnungen, wie hier die Eulersche Identität. Wenn ihr nicht weiß, was das ist, das wäre eine Hausaufgabe, jetzt zu recherchieren, was das bedeutet. Man hat aber auch Funktionen, die so auf die Schnelle Plots machen, zeichnen, so wie hier in dem Fall die Funktion Plot mit einem Scatterplot. Und ich baue, also wenn ihr die Folien später herunterlädt, das sind auch Links eingebaut. Und hier ist zum Beispiel ein Link auf eine R-Graph-Galerie, wo man sich ganz verschiedene Formen oder Typen von Plots anschauen kann. Und da stehen auch die Beispiele, wie den Code geschrieben wird. Ein bisschen zu der Geschichte von R. R kommt aus einer Sprache, die kommerziell war. Das ist S. Es wurde in 1975 entwickelt oder fing das Projekt an. Und in den 90er Jahren, 1992, fing anhand von den S-Code die kostenlose Version R zu entwickeln. Beide Sprachen sind kompatibel, also sind viele Erweiterungen wurden aus dem S direkt in R übernommen. Und wie man sieht, dass der Name von der Sprache ist natürlich in Anlehnung an S, aber auch gleichzeitig ist die Anfangsbuchstaben von den zwei Entwicklern, die diesem Projekt gestartet hatten, Ross Ihaka und Robin Gentleman. Jetzt wäre die Frage, wer von euch hat mit Python programmiert? Hatte mir das gedacht, dass auch eine gute Zahl von den Leuten und vielleicht noch mehr mit Python was zu tun haben. Es ist auch so, in meiner Erfahrung nach, es gibt eine große Überlappung in Bezug auf die Communities von R und Python und auch viele Programmierer, die beide Sprachen bedienen. Ich hatte hier einen kurzen Vergleich mit so ein paar Aspekten, die mir einfallen, aber natürlich sind nicht die einzigen. Aber zu einem die große Unterschiede liegt an dem Fokus. Er ist spezialisiert für Statistik, wie erwähnt, während Python ist er eine allgemeine Sprache. Die zentrale Datenstruktur in R ist den Vektor, während in Python ist er die Liste. Es gibt auch in R Listen, aber wenn man komplexe Objekte in R zerschlägt, dann landet man immer in einem Vektor. Wenn man Elementen in Objekten, in Listen oder Vektoren indiziert, ist es auch so, dass in R den Index immer bei 1 anfängt, während in Python bei 0. Das wisst ihr, und daran muss man sich gewöhnen, wenn man von einer Sprache zu der anderen überspringt. Und in der Regel arbeitet man mit R in dieser interaktiven Umgebung. Also man hat diese konstanten, man schreibt Befehle und bekommt man die Antwort in der Sitzung. Natürlich in R kann man auch mit Skripten arbeiten, also in der Regel empfehle ich die Studenten, dass sie immer sich gewöhnen, die ganze Analysen in Skripten festzulegen, die man auch auf einmal laufen lassen kann. So, beide Sprachen, R und Python, sind auch Bestandteile und namensgebend von dem Projekt Jupyter, falls ihr davon gehört habt, zusammen mit Julia, Python. Und das R in diesem Jupyter kommt aus der Sprache R. So, natürlich, wenn man mit R arbeitet, so wie mit anderen Programmiersprachen, man geht nicht direkt auf die Konsole und schreibt Befehle. Das ist der harte Weg, vor allem wenn man Anfänger ist in einer Sprache, damit zu arbeiten, sondern man nutzt einen sogenannten integrierten Entwicklungsumgebung oder IDEs. Und inzwischen ist RStudio. Quasi hat sich RStudio als das offizielle R-IDE etabliert, durchgesetzt. Und wenn ich auch Kursen für Anfänger veranstalte, dann nutze ich meistens diese IDE, weil der macht den Einstieg in R sehr gemütlich, sagen wir mal. Ich hatte früher Erfahrungen mit TinR auch gesammelt. Ich hatte am Anfang auch viel mit TinR gearbeitet. Der Nachteil von TinR ist, dass diese IDE für Windows programmiert ist. Also in Linux habe ich das nicht am Rennen gekriegt und deswegen es ist nur empfehlenswert für Leute, die in Windows arbeiten. Persönlich hatte ich auch sehr viel vor allem als Entwickler mit Eclipse, da gibt es ein Plugin StatEd, der spezialisiert oder für die Arbeit mit R entwickelt wurde und ist meiner Meinung nach und immer noch so eigentlich mein Lieblingsidee für R. Aber inzwischen es ist auch so, dass ich eher mit Visual Studio Code arbeite. Da ist auch eine Erweiterung, die sehr gut eher in Projekten integriert. Und das ist auch der Wahl, vor allem wenn man in Projekten arbeitet, wo man ganz verschiedene Programmiersprachen zusammen in ein einziges Projekt bedient. Sonst gibt es sicherlich noch mehr, also das sind die mit denen ich mehr Erfahrung gesammelt habe, aber es gibt auch andere IDEs, die sicherlich auch entsprechende Erweiterungen für R nutzen. So, in den Einführungskursen, die ich gebe, dann halte ich immer diese Themen als schon Bereich von den fortgeschrittenen Nutzer und auch schon als Bereichen von der R-Entwickler. Und von daher sind diese drei Themen hier Schleifen oder so die Bedienung von Schleifen, was eigentlich nicht immer für Anfänger, also die Leute, die R lernen, sind häufig auch Personen, die gar keine Erfahrung haben mit welche Programmiersprache, also man muss auch immer sehr sanft anfangen. Er hat auch eine sehr steile Lernkurve, muss man sagen. Und dann Schleifen lasse ich lieber weg. Natürlich viele, je nach Interesse und je nach Bedarf, arbeiten wir so ganz am Ende mit Schleifen. Aber es ist auch so, dass wenn man das gelernt hat, dann bekommt man in den Tutorials als Aussage, man sollte eigentlich Schleifen in R vermeiden, weil das so Prozesse, vor allem mit großen Datensätzen, eher das verlangsamen als nutzen. So. Und natürlich kann man auch die Funktion Source nutzen, um ganzen Skripten auf einmal durchzuführen. So, die Arbeit jetzt im Bereich von Paketen selber, also Paketen sind die Erweiterungen in R, um die selber zu entwickeln. Das lasse ich raus. Ne? Und auch das Thema objektorientiertes Programmieren in R ist so etwas, was ich in den Kursen erwähne, aber ich wollte heute ein bisschen mehr um diesen zweiten reingehen. Bezüglich literarisches Programmieren hatte ich letztes Jahr das Thema Quarto auch hier vorgestellt. Das lasse ich weg. Es gibt aber auch nicht nur Quarto, sondern es gibt da auch mehrere Frameworks, in denen man das literarische Programmieren anwenden kann, so wie zum Beispiel SWIFT oder R Markdown und so weiter. So, wie erwähnt, ich fokussiere jetzt mich auf den Fall, ihr habt lange als Nutzer von R gearbeitet und Analysen gemacht und irgendwann, also man merkt das nicht, aber wenn man intensiv damit arbeitet, dann kommt man plötzlich in diesen Bereich, wo man ja jetzt eher selber programmieren muss, wo man selber eigenen Routinen entwerfen muss und vielleicht auch Prozesse automatisieren muss oder effizienter programmieren muss. Und dann, vor allem wenn man in einem Team arbeitet, die sich aus den gleichen Tools bedienen, dann es ist es dem Weg aus der Entwicklung von Paketen nicht umzugehen. Und so, Paketen sind die Erweiterungen, wie gesagt, in der, und es gibt einen zentralen oder einen offiziellen Repositorium für Paketen, der heißt CRAN von Comprehensive Archive Network, und es gibt diese Funktion Install Packages, mit denen man die Paketen aus diesem Repositorium installiert. Man kann auch hier in der offiziellen Seite von CRAN sich auch die Listen von den Paketen und die Beschreibungen von diesen Paketen, was sie tun, anschauen lassen, indem man in den entsprechenden Link Packages reinsurft. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Also natürlich, wenn wir könnten auch Paketen intern entwickeln, nur für die für einen geschlossenen Kreis oder für uns selber. Ansonsten kann man auch Paketen in so die entsprechenden Repositorien, vor allem Repositorien, die mit Git funktionieren. Und ich glaube, GitHub ist eine der Repositorien, wo man am meisten solche Paketen findet. Viele Entwickler, die Paketen in CRAN hochladen, entwickeln auch diese Paketen in GitHub, sodass, wenn so kleine Issues oder kleine Bugs gelöst werden, in der Regel nicht direkt in CRAN verfügbar stehen, sondern erstmal in den entsprechenden GitHub-Repositorium. So dass, da muss man schauen, so manchmal ist es eher empfehlenswert, eine Version aus dem GitHub zu holen, als aus CRAN, wenn die gibt. Und dafür steht diesen Paket DevTools mit den entsprechenden Funktionen dafür. So, hier ein großes Thema ist die Arbeit mit DevTools. So, DevTools ist ein Paket, der eigentlich auch viele Funktionen aus anderen Paketen in der zusammenstellt, aber durch diesen Paket kann man die Arbeit in Bezug auf nicht nur Paketen installieren, aber auch viele Schritten, die ich nachher zeigen werde, werden auch durch DevTools quasi geführt. Und ja, das ist der ersten wichtigen Tools, den ich erwähnen möchte. So, wenn man ein Paket entwickelt, dann gibt es eine gewisse Organisation von Dateien in diesem Paket. Hier habe ich ein Beispiel, ein Minimalbeispiel. Man hat zu einem Textarchiv namens Description, da stehen die Metadaten von dem Paket, die Namen, Version etc. Es gibt ein Namespace, das ist ein Archiv, wo die entsprechenden Objekten und Funktionen geladen werden. Es gibt auch diesen .rwildignore, wenn man Skript oder Dateien in seinem Projekt hat, die eigentlich nicht zu dem Endprodukt gehören, dann kann man die da deklarieren. Bei den, bei der Erstellung von dem Paket werden diese Archiven ignoriert. Dann hat man das, den Ordner R, großes R, und das sind die Skripten, die entweder Funktionen definieren, vielleicht Klassen von Objekten definieren, manchmal sind auch Datensätze und so weiter da definiert. Und da ist die, sagen wir mal, zentralen Ordner, wo den eigentlichen Code von den Funktionen stehen. So, es gibt auch einen Ordner Man, das ist den Manual oder den Handbuch. In der muss man, ist man quasi gezwungen, in Paketen die einzelnen Funktionen und Beispieldatensätze zu dokumentieren, so mit zumindest mit einem Minimum an Informationen. Und die werden in diesen RDF-Files hier gelagert, und die sind in LaTeX geschrieben, also, und auch ein besonderes, also man hat nicht alle Befehle, also man hatte spezifische Befehle für Dokumentation von R, die aber sich an LaTeX anlehnen. Das Gute daran ist, also gut, hier zeige ich auch ein Beispiel, wie man so ein Template erzeugen kann mit DevTools. Also man kann sich ein Skelett von einem Paket erzeugen lassen, wo man weiterarbeiten kann. Und es gibt auch hier die Funktion Document in DevTools. Und in der Regel, wenn man das durchführt, wird den Namespace und die Dokumentation auch automatisch erzeugt. Das heißt, ich brauche nicht den Namespace selber zu schreiben. Und wenn man entsprechende Tools anwendet, das erkläre ich gleich, dann braucht man auch nicht das selber zu schreiben, sondern das wird eher in den Quellcode organisiert und dann automatisch erzeugt. So, um sauber zu kodieren, und vor allem, das ist wichtig, wenn man in eine Arbeitsgruppe gemeinsam Projekte entwickelt, dann gibt es hier auch ein paar Tools, die dabei helfen, so wie Lintar, Styler und Good Practice. So, Good Practice sind ja Vorschläge. Styler ist so ein Paket, der eigentlich auch aktiv die Dokumenten umschreibt. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Bisher habe ich noch kein Problem gehabt, aber wenn ich die Funktion laufen lasse, dann werden quasi direkt die Skripten umgeschrieben. Und Lintar, da kriege ich Hinweise und kann man auch direkt durch Links die entsprechenden Aspekten lösen. Alles das dient dafür, dass der Code lesbar ist und dass man eine bessere Kommunikation und eine bessere Funktionalität in den Skripten hat. Übrigens, die entsprechenden Paketen haben auch Funktionen, die einzelnen Skripten auch umstellen oder wo das saubere Codieren so ein bisschen überwacht wird. Also das heißt, selbst wenn ich als Nutzer bediene, könnte ich trotzdem diese Tools nehmen, um die Skripten lesbarer zu machen. So, in Bezug auf Dokumentation. Ich hatte erwähnt, dass das ist schon fast zwingend, wenn man Paketen schreibt. Also man sollte auf jeden Fall alle Funktionen dokumentieren. Und wie ich das erzählt hatte, ursprünglich und die ersten Paketen, die ich selber entwickelt hatte, musste ich auch mich ein bisschen mit LaTeX einarbeiten. Und das ist auch nicht leicht, ne? Zum Glück gibt es R-Oxygen 2. Das ist so ein Paket, der eine Art Routine erzeugt, in dem man die Dokumentation direkt in den Skripten schreiben kann. Und dieses Paket wird die entsprechende Dokumentation in den Ordner main quasi reinstellen in den LaTeX-Sprache. Das Schöne ist, noch schöner ist, dass man auch dazu Markdown bedienen kann. Also man kann das so einstellen, dass man die ganze Beschreibung von den Funktionen eher mit Markdown. Das ist viel einfacher zu schreiben und viel einfacher zu lernen als LaTeX. Dafür muss man aber in der Description hier diesen Eintrag stellen. R-Oxygen List Markdown True. Ja, aber das nutze ich standardmäßig selber. Hier ein Beispiel, wie die Dokumentation aussieht. Also es gibt diese Funktion Fibonacci. Das ist ein fiktives Paket. Und da sieht man, es gibt zunächst die Raute mit den Apostrophe. Also Raute ist ein Kommentar in R, mit der Apostrophe wird in der Regel direkt erkannt, dass es ein Kommentar für die Dokumentation, die mit R-Oxygen erzeugt wird. Und da gibt es so Einträge, also so bestimmte Rubriken wie die mit Add anfangen, sowie der Name von der Funktion oder den Datensatz. Ein Titel muss auch sein. und dann eine Beschreibung. No? Dann stehen die Möglichkeit hier, die einzelnen Parameter von diesen Funktionen zu beschreiben. No? Steht hier adperm, den Namen von dem Parameter und was die Funktion erwartet für diese Parameter. So. Und das muss aber bei jedem einzelnen Parameter, die eine Funktion, die Funktion definiert, stehen. So, was kommt raus? Und ist auch nett, wenn man ein Beispiel schreibt, den der Nutzer auch durchführen kann und wo er sich vergewissen kann, dass diese Funktion funktioniert oder was kommt überhaupt raus. Hier kommt ein Export, das ist damit auch den entsprechenden Export in Namespace für diese Funktion geschrieben wird. Man vergisst das gerne und dann wundert sich man später, dass man die Funktion nicht abrufbar, dass die Funktion nicht abrufbar ist, wenn man den Paket lädt. Meistens liegt es daran, dass man das vergisst, ein Export. Und so sieht er in HTML, also wenn man zum Beispiel in RStudio ein Fragezeichen Fibonacci schreibt, dann würde diese Dokumentation in den Form stehen. So. Das wäre die Standarddokumentation von Funktionen und Datensätzen. Man kann das noch besser machen, wenn man Zeit und Lust hat. Ne? Und eine Alternative ist, wenn vor allem wenn man dann ein Paket in ein GitHub oder GitLab-Repositorium entwickelt, ist, dass man ein readme.md, also ein Markdown-Dokument, schreibt, wo man so etwas ausführlicher beschreiben kann, was der Paket tut. Man kann auch Beispiele da noch zusätzlich eintragen und vor allem ein Hinweis, wie kann man der Nutzer diesen Paket installieren, ja, oder wo findet man irgendwelchen wichtigen Links. Dieses Markdown-Dokument kann man das selber schreiben oder vor allem, wenn man so Snippets einbaut, die auch, wo man auch den Output in den Dokument einführen möchte, dann kann man einen entsprechenden Framework wie R Markdown, Quarto nutzen und dann schreibt man erstmal den Quellcode und der muss durchgeführt werden, um einen Markdown zu erzeugen mit den entsprechenden Abbildungen und Konsolen-Outputs. Es gibt auch ein Package-Down, das ist auch eine Erweiterung für R Markdown, womit man auch den entsprechenden Homepage, so eine Seite für zum Beispiel für den Paket in GitHub-Pages erzeugen kann. Da gibt es auch sogar einen Actions heißen in GitHub, die man schreiben soll, damit es automatisiert wird. Also diesen Homepage wird immer aktualisiert, wenn man einen neuen Commit zum Beispiel zu den Main Branch. Also das verbindet auch die Funktionalitäten von Git und die Funktionalitäten von den entsprechenden Repositorium. Hier habe ich einen Link zu meinem Beispiel, das steht auch hier an der Seite. So, wenn man drauf klickt, dann landet man in diese Seite, das ist die Homepage. Wenn man sich aber den Browse Source Code anschaut, dann sieht man den entsprechenden Markdown-Dokument. So, man kann weitergehen, also man kann Demos einbauen, das macht man selten, aber es gibt die Möglichkeit, dass man interaktive Beispiele einbaut und es gibt auch die sogenannten Vignettes, also man kann auch Dokumenten, vor allem in R Markdown oder Quarto schreiben, die ein bisschen ausführlicher die Funktionalitäten von dem Paket zeigen. Wir sprechen auch hier von einer statistischen Programmiersprache, also es gibt auch viele Vignettes, die sich sehr stark auf die Theorie hinter der Analysen fokussieren und dann die Befehle von R zeigen, wie man diese entsprechenden Analyse durchführt, wo der Fokus mehr in den Inhalt stellt als in der Anwendung von R oder von dem Paket. Man kann aber das auch eine Art als R-Tutorial schreiben. Und da gibt es auch wiederum also mehrere Alternativen, wie man diese Dokumenten als Quellcode zunächst schreibt. So eine wäre für Squib, das ist ein System, der PDF erzeugt. Es kommt aus S und funktioniert mit LaTeX-Code. KniTARC erweitert ein bisschen die Funktionalitäten von SWIP. Vor allem R Markdown macht das viel einfacher und Quarto, da diese beiden Frameworks mit Markdown-Dokumenten laufen. So, hier auch so ein Beispiel. Ja, man schreibt die entsprechenden Funktionen, man hat das dokumentiert und dann geht es darum, man möchte das installieren. Und es passiert auch häufig, dass am Anfang irgendwas hackt. So entweder kann man das, bekommt man eine Fehlermeldung, wenn man das installiert, oder gibt es ein Problem mit der Dokumentation oder Crosslinks in der Dokumentation funktionieren nicht. Dafür gibt es diesen Tool, das heißt RCMD-Check, die man in der Konsole abrufen kann. Man kann aber quasi durch den Paket DevTools mit CheckBuild, also hier ist ein Beispiel, man muss den entsprechenden Pfad hier anpassen, das heißt den Ordner, wo zunächst diesen Paket zusammengestellt wird. Und wenn das Build läuft, dann läuft ein Check auf diesen erzeugten Paket. Und da werden eine ganze Reihe von Aspekten oder Voraussetzungen für den Paket durchgecheckt. Und wenn man gut ist, wenn man oder Glück hat, bekommt man hier null Errors, keine Fehler, keine Warnung und keine Noten. Das passiert aber selten. So, das heißt, man muss, da bekommt man Hinweise, was gelöst werden muss. Und wie ich sage immer auch, die Studenten, wenn Warnungen kommen, das, häufig kann man die ignorieren. Das Problem ist, viele verwechseln Warnungen mit Fehler, aber die Geschichte ändert sich, wenn man das Paket an CRAN anmelden möchte oder da publizieren möchte. Die sind ein bisschen penibel, was das angeht, und würden erstmal meckern. Und das heißt, entweder muss man das Problem lösen oder begründen, warum das auftaucht und das eigentlich zu ignorieren ist. Ja, es gibt aber neben den Checks, der nur so formelle Sachen checkt oder testet, gibt es auch Test und die Möglichkeit, den Testabdeckung zu prüfen. Dafür gibt es den Paket Testdat und für die Testabdeckung Cover. Man für Test, dann muss man in sein Projekt einen Ordner Tests einlegen. Es gibt ein Skript und dann einen Ordner mit Testdat und die entsprechenden Tests werden auch in R Dokumenten geschrieben. Und das läuft auch bei den Checks, werden auch diese Tests durchlaufen. Und Testdat hat Funktionen, indem man die Erwartung immer deklariert. Also das heißt, man schreibt einen Code und man sagt, ja, entweder erwartet man einen bestimmten Klassen von Objekt oder ein Objekt mit einem bestimmten Inhalt. Man kann aber auch Test für Fehlermeldungen, für Warnungen etc. oder für Messages. Also es gibt ja die Möglichkeit, alles zu testen. Und mit Cover kann man so eine Übersicht bekommen von dem Paket selber, um zu sehen, wenn diese Tests laufen und man Erfolg hat natürlich, welche Linien von dem Code überhaupt betätigt wurden. Also hier sieht man das in grün und in rot stehen die Linien, die gar nicht gelaufen sind. Und das heißt, wenn man hundertprozentig sicher sein möchte, dass der Paket funktioniert, sollte man versuchen, 100% Abdeckung zu kriegen, dass alle möglichen Szenarien durchlaufen und dadurch die entsprechenden Outputs kommen. Also da kann man sich lange beschäftigen. In der Regel gibt es aber, sagt man, 75% als toleranten Abdeckung. man muss sehen, ob man das überhaupt macht und wenn das, man das macht, wie weit man damit gehen kann. So, das Thema objektorientiertes Programmieren wollte ich das ausführlicher hier handeln, aber ich denke, das gibt es für einen ganzen oder vielleicht zwei oder ein Vortrag pro System. Ich wollte aber nur erwähnen, dass er hatte mehrere Weisen, wie man objektorientiertes Programmieren durchführt. Ich weiß, dass ein Kollege einmal mir gesagt hatte, ja, ist er tatsächlich eine Programmiersprache? Und ich hatte ja geantwortet, klar, er ist eine objektorientierte Programmiersprache. Und er fragte, ja, bist du sicher? Und eigentlich hatte ich mich daher ein bisschen, also ich hatte daher ein bisschen recherchiert und kam zu den Schlussfolgerungen, dass ich nicht so sicher bin. Weil, wie gesagt, diese verschiedenen Weisen gibt es. Also S3 und S4, das kommt auch aus dem S-Programmiersprache, sind die per Defekt werden mitinstalliert in der Grundinstallation, kann man die nutzen. In S3 es gibt keine formale Klasse-Definition, sondern man kann sagen, dieses Objekt gehört zu der Klasse X mit einer Zuweisung. In S4 gibt es ja ein bisschen eine strikte Definition von Klassen. Man kann auch in dieser Definition Prototypen erklären. Man kann auch eine Validierung testen. Also man kann Regeln schreiben, die erfüllt werden müssen von diesen Objekten, damit sie valid sind und die Klasse entsprechen. Und da kontrolliert man viel mehr die Datenstruktur. Es ist trotzdem so in vielen Hinsichten, so wie S3, dass zum Beispiel Funktionen getrennt von den Objekten definiert werden. Und das nennt sich in R Methoden. Und es gibt aber jetzt das Paket RS6, die auch ein neues System von objektorientiertes Programmieren einführt. Und diese Methode ist für mich vielleicht, was eher das objektorientiertes Programmieren entspricht. Und wenn man zum Beispiel aus der Python-Community kommt, dann würde wahrscheinlich mit dieser Weise eher zurechtkommen. So, ich wollte im Großen und Ganzen das zeigen. Falls die Leute, die noch nicht mit R programmiert hatten, vielleicht bekommen sie Lust und kommen auch in den Zahl von den Leuten, die das schon gemacht hatten und noch mehr so programmieren Paketen und für die Leute, die schon angefangen hatten und irgendwann auf diesen Grenzen kommen, ja, jetzt muss ich selber was erzeugen, ein Paket, wir benötigen ein Paket für unseren speziellen Bedürfnissen, ja, dann hat man eine Liste von ein paar Sachen, die man auch noch reinschauen müsste oder sollte. Es gibt ja hier ein Paket, das ist noch ein offenes Projekt. Ich wollte das für diesen Vortrag speziell entwerfen. Ich werde das ein bisschen mehr dokumentieren, aber da findet man ein Minimalbeispiel von einem Paket, wo auch viele von diesen Aspekten nochmal erklärt werden, wo man damit selber spielen kann. Das kann man aus GitLab herunterladen. Hier schlage ich auch zwei Bücher vor, die zum Teil die Bücher gewesen sind, mit denen ich mich in den Thema eingeführt hatte. Vor allem das Programmieren mit R von Uwe Lies ist sehr unterhaltsam und sehr nützlich, um die Sprache zu verstehen. Und wenn man mit Paketen arbeiten möchte oder wenn man Paketen selber entwickeln möchte, gibt es hier auf Englisch den Buch von Hadley Wickham. Da inzwischen gibt es auch eine zweite Auflage dafür. Die sind auch verlinkt hier. Und falls ihr mich oder uns kontaktieren möchte, da gibt es eine Homepage, wo ich viel von dem Material hochlade und da findet man auch so einen netten Menschen hier hinter dieser Homepage. Also besucht uns und ja, das war's und gibt es Fragen? keine Fragen. Ja? Ja, die Frage ist, ob ein Vorteil gibt es, mit R zu arbeiten als mit Python. Also ich kann das schwer beantworten, weil ich meine Erfahrung in Python ist nicht so fortgeschritten als mit R, aber vor allem, also mein Eindruck ist, dass im Bereich Datenvisualisierung R schon sehr früh im Vormarsch war, sagen wir mal. Es gibt ja sehr viele Möglichkeiten, vor allem in der letzten Zeit wurden neue Paketen wie ggplot2 entwickelt, die eher so einen anderen Typ von Routinen einfügt, um Daten zu visualisieren. Und eventuell für, wenn man mit Daten, die in der Regel tabellarisch stehen, das ist, finde die Arbeit mit R ist ein bisschen näher als an die Arbeit, die man mit Tabellen durchführt. Wobei in Python gibt es inzwischen Pandas als Bibliothek, die quasi, also in manchen Aspekten habe ich den Eindruck, in Python hat sich auch ein bisschen an R angeguckt und einige Sachen auch in Python implementiert, so wie Shiny Apps, das so ein Paket oder ein System, in dem man auch so Applikationen entwickelt, die so ein bisschen unter diesem Konzept von Backend, Frontend organisiert sind. Und inzwischen gibt es auch eine Bibliothek für Python, die Shiny Apps auch erstellt. Und ich hatte in meinem Kurs einmal einen Student oder einen Besucher, sagen wir mal, der schon Python konnte, aber ist in R eingestiegen, weil die Arbeitsgruppe in R fokussiert ist. Aber ich würde sagen, wenn die Aufgabe sich auf Datenvisualisierung und Statistiken fokussiert, dann ist R sehr wahrscheinlich besseren Tool. In anderen Fällen, es hängt davon ab. So. Ja. Noch mehr Fragen? So, ein bisschen Zeit haben wir, oder? Ja, also die Frage steht in die Art, wie die Funktionen abgerufen werden in diesen drei Systemen, in diesen drei verschiedenen Systemen. Es ist so, dass in S3 und S4 gibt es dieses Konzept von der sogenannten, das heißt die Generic Function. Also man muss erstmal eine Funktion als Generic erklären. Und danach in der Definition schreibt man, wird jede Methode, also jeder Fall, in dem diese Funktion mit einem bestimmten Objektklass funktionieren muss, dann in der Definition schreibt man die Funktion Punkt, Punkt, den Namen von dem Objekt. So wird quasi die sogenannte Methode definiert. Und das gilt, also das gilt für S3, für S4 muss man quasi eine Funktion nehmen, die setMethod heißt. Aber es ist auch so, die Voraussetzung ist, dass die Funktion schon vorher als generic definiert ist. Bei R6 werden die Funktionen in der Regel, oder Methoden werden in der Fall, werden in der Definition den Objekt auch mitprogrammiert. Also man hat ein Skript, man definiert ein Objekt und man kann auch in diesem Objekt schon Funktionen definieren. Und bei der Abruf, dann muss man den Dot und das Objekt. Also man hat, so wie in Python, man hat das entsprechende Objekt und das heißt in dem Fall nicht die Klasse, sondern das Objekt selber, das Symbol für das Objekt Dot, die Funktion, die für dieses Klasse definiert ist. Und das wäre, ich glaube, eher so, so was, wie man das in Python in der Regel macht. Aber es ist so, ja, kann ich müsste ich ein Beispiel zeigen. Ja. Mehr Fragen? Nee, das ist nicht von mir, das gehört hier. Das kann ich auch nicht so ganz beantworten. Ja, ich kann auch den nicht mitnehmen, glaube ich. Ja, dann können wir sagen, wir schließen das hier, dann können wir gleich ein Bierchen draußen trinken. Wenn Fragen kommen, ich bin noch ein bisschen da und ja, können wir das gerne weiter diskutieren. Und sonst habt ihr meine Kontakte und wir sehen uns spätestens nächstes Jahr bei der Frostcon.